Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Marion Terha. Sie ist Hundetrainerin und Verhaltensberaterin für Menschen mit Hunden. Und heute sprechen wir mit ihr über die Idee und das Geschäftsmodell von Family Dogs for You. Frau Terha, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind. Wir haben ein ganz großartiges Thema, für mich auch persönlich. Es geht um Hunde, um Hundeerziehung, um Hundezucht. Und da wollen wir heute ein klein wenig tiefer einsteigen, weil Sie sind Expertin, Sie sind Hundetrainerin und Verhaltensberaterin, nicht nur für den Hund, sondern vor allem auch für den Mensch. Und Sie führen seit einigen Jahren einen Zuchtbetrieb, das ist Family Dogs for You, wo Sie artgerecht züchten und es versuchen, den Welpen als auch den Menschen so einfach wie möglich zu machen. Und Sie haben auch ein Schulungskonzept, das nennt sich Dog Schooling, wie man artgerecht Hunde führen kann. Was mich mal interessieren würde, was war denn eigentlich zuvor Ihr Business?
Ja, zuvor war mein Business, ich war Leiterin einer Hundepension und einer Hundeschule in Gronau, Epe. Gronau ist im schönen Münsterland und dieses Business war mehr lokal. Die Hundepension hatte so einen Einzugsbereich von 30, 40 Kilometer und die Hundeschule auch, sehr ortsgebunden. Und mit einer Hundetrainerausbildung hatte ich damals einen tollen Start in einen neuen Beruf. Ja, die Möglichkeit neu anzufangen. Und diese Hundepension, aufgrund meiner Ortslage, Wohnlage, hatte ich auch die Möglichkeit und die Genehmigung von den Behörden bekommen, mir eine Hundepension zu errichten. Und mithilfe eines Businessplans hatte ich echt einen super tollen Start in dieses neue Business. Ja.
Hört sich spannend an. Hört sich auch nach einem Traumberuf an. Jetzt haben Sie Ihr Augenmerk ja ganz besonders auf die Zucht und auf die Aufzucht gelegt von Welpen, was auch ein wunderschöner Job ist. Warum ist Ihnen das so wichtig, selbst auch zu züchten und vor allem auch bei der Aufzucht ein ganz anderes Modell zu verfolgen?
Ja, wie bin ich auf die Zucht und Aufzucht gekommen? Also durch die Arbeit in der Hundepension wie auch in der Hundeschule habe ich halt viele Menschen mit ihren Hunden kennengelernt. Ich habe eine Welpenschule, wie jeder, viele Hundeschulen das machen, Welpenschule, Junghundetraining und dann dieses Gruppentraining. Da konnte ich Beobachtungen machen. Wie war das zu Anfang in der Welpenschule mit den Mensch und Hund? Wie hat sich das im Junghundealter entwickelt? Wie war die Entwicklung dann in der Pubertät? Und auch Anbetracht der Hunde, die in die Pension kamen, konnte ich natürlich Verhaltensmuster erkennen von Hunden, die aus unterschiedlichen Aufzuchten kamen, wie natürlich auch in meiner Hundeschule. Und diese Beobachtung, die fand ich extrem spannend, sodass diese Tiere, die aus dem Tierschutz kamen, sich anders verhielten als die Tiere, die von einem Züchter kamen, die mit 8 Wochen weggegeben wurden. Oder die aus Hobbyzuchten kamen oder so, aus diesem Wohnzimmer aufzuchten. Und diese ganzen Sachen, die haben mich neugierig gemacht, mal genauer hinzugucken. Und ich bin dann angefangen, mir Hunde, Welpen zu kaufen und Beobachtungen zu tätigen. Die habe ich dann bei mir in der Hundepension großgezogen. Die Hundepension ist ja nicht immer voll. Es gibt ja auch Zeiten, wo wenig zu tun ist. Dann habe ich ein Welpeninternat gegründet und somit war der Start gegeben. Das war irgendwie so ein Prozess, so eine Entwicklung, die ich dann auch irgendwann nicht mehr aufhalten konnte.
Das Thema Hund ist ja ein ganz großes Thema. Viele Menschen möchten gerne einen Hund haben, sich einen Hund anschaffen. Was sollte denn dieser zukünftige Begleiter des Menschen alles leisten können heutzutage?
Oh ja, heutzutage müssen diese Hunde sehr, sehr viel leisten und ganz andere Leistungen erbringen als noch vor 40, 50 Jahren, wo ich Kind war. Da sind die Hunde einfach mitgelaufen. Die waren nicht Teil der Familie, wie die heute sind. Und oftmals waren die Hunde auch früher ausgesprochene Rassehunde. Also diese Vielfalt an Hunden, wie wir die heute haben, gab es damals gar nicht, auch nicht so im Straßenbild. Und da gibt es einfach auch Rassen, die den Ansprüchen, die ein moderner Hund, wenn ich das jetzt mal so sagen soll, stellt, gar nicht erfüllen können. Und bis ein Hund ein wirklich guter Begleiter ist, gehört viel Wissen des des Erziehers dazu, also des Besitzers, und auch sich mit der Genetik und mit dem Verhalten des Hundes auseinanderzusetzen. Und der Hund muss so ein bestimmtes, so ein Will to Peace mitbringen, also so eine Anpassungsfähigkeit, was es den heutigen Menschen auch erleichtert, ihn in seinen Alltag zu integrieren.
Viele Menschen wünschen sich ja einen Hund für die Familie, also einen sogenannten Familienhund. So was gibt es natürlich nicht, ne? Also ein Hund muss sich irgendwann nach und nach der Familie anpassen und der Mensch muss natürlich auch ein gewisses Verständnis haben. Aber wie kriege ich es denn hin, dass ich einen Hund in meine Familie integriere? Weil jede Familie ist ja auch komplett unterschiedlich.
Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Es gibt schon Rassen, die dafür prädestiniert sind, also die, denen das leichter fällt. Da gehören zum Beispiel die Retriever zu, also diese Retriever-Hundetypen. Oder auch die Gesellschaftshunde, die ja früher auch, was der Name schon sagt, die Rubrik Gesellschaftshunde, Gesellschaft leisten, ne? Und alles so Hütehunde, Jagdhunde, Schutzhunde, da muss man schon genauer hingucken. Das können auch gute Hunde, Familienhunde werden, gar keine Frage. Aber da gehört schon ein gehöriges Maß an Hintergrundwissen zu, damit der Hund das auch wirklich leisten kann. Und ich rate meinen Kunden immer, die auch in der Beratung kommen, also da gut hinzugucken, wie die Familie ist, ne? Wie ist die aufgestellt, wie alt sind die Kinder, wo leben die, in der Stadt, auf dem Land, eben wie alt sind die Kinder und auch die sozialen Hintergründe spielen eine Rolle, ne? Für die Integration in eine, weil es ist ja letztendlich eine Integration von einem artfremden Lebewesen in eine Menschenfamilie. Und so ein Hund, ne, der hat es nicht immer leicht. Ne?
Ja, und im schlimmsten Fall gibt es Frustration auf allen Seiten. Denn wenn ich mir einen Hund raussuche, weil ich ihn unglaublich schön, hübsch, niedlich finde, ja, und es ist ein Jagdhund und der kann seinen Jagdtrieb nicht ausleben, mich nervt es total, dass er alle 3 Minuten weg ist. Das ist ja grauenhaft. Also es ist ja nur irgendwo Frustpotenzial. Das ist nicht in Ordnung. Warum sollten sich denn Welpen Ihres Erachtens vor allem auch innerartlich sozialisieren über einen längeren Zeitraum? Und Sie behalten ja die Welpen auch länger als diese üblichen 8 Wochen. Da werden normalerweise die Welpen von den Züchtern abgegeben. Warum sind die bei Ihnen länger im Haus?
Ja, das gibt es eigentlich natürlich auch vielfältige Gründe für. Das Resultat, dass ich das mache oder warum ich das mache, ist auch ein Resultat meiner Beobachtung natürlich. Und wenn man sich überlegt, dass Welpen erst mit 5 Wochen, 4 bis 5 Wochen wirklich richtig anfangen, miteinander zu spielen in einem Geschwisterwurf und die dann vielleicht 4 Wochen Zeit haben, sich innerartlich zu sozialisieren und dann zu artfremden Lebewesen kommen. Das kann nicht gut gehen. Sie können ja auch Ihr Baby nicht in eine Hundegruppe stecken und sagen, oh, wird mal ein gutes Kind. Das funktioniert nicht. Und ich vertrete die Meinung, dass jedes Individuum, jedes sozial lebende Individuum das Recht hat auf eine ausreichende innerartliche Sozialisierung, damit er sich auch dann mit der Sozialisierung, die er innerartlich gelernt hat, an Andersartigen oder Andersartigen gegenüber sozial verhalten kann. Weil das kann ein Kind auch nicht. Ein Kind muss auch innerartlich in der Familie ein Sozialverhalten erlernen, damit es später auch woanders ein Sozialverhalten, ein angemessenes entwickelt. Ein anderer Grund ist natürlich auch, dass ich dadurch vermeide, dass die Hunde zu früh schon zu Menschen kommen und zu früh so vertüttelt werden. Ich sage jetzt bewusst vertüttelt, weil das findet innerartlich nicht statt. Na, und also gibt es vielfältige Gründe, dass ich das ganz konsequent auch so durchziehe.
Sie haben mal gesagt, beziehungsweise wenn man so ein bisschen auf Ihre Webseite schaut, dass es bei den Welpen gar keine klassische Prägung gibt. Was genau meinen Sie damit?
Ja, eine klassische Prägung gibt es nicht bei einem Welpen. Also die Leute meinen ja immer, die Menschen meinen, wenn die sich einen Welpen anschaffen, der muss so früh kommen, damit er sich auf sie prägt. Ne? Es reden ja auch viele Züchter von Prägung. Es wird allgemein viel von Prägung gesprochen. Und damit er die Bindung eingehen kann und damit er sich an die Familie gewöhnt und darauf geprägt ist. Aber wir reden über Sozialisierung. Und Prägung hat nichts mit Sozialisierung zu tun. Sozialisierung, das Zeitfenster für Sozialisierung, geht beim Welpen von der 8. Das ist so ein Zeitfenster bis zur 16. Woche. Auch danach findet noch Sozialisierung statt. Aber da sagt man, das ist das Fenster für soziales Lernen besonders offen. So, wenn ich über Prägung spreche, das ist ein Moment. Prägung ist immer, puff, ein Moment. Ne? Und das ist kein Prozess. So, und ein Hund, der sozialisiert sich in seine Gruppe, in sein Rudel. Der wird blind und taub geboren. Das findet keine Prägung statt. Ne? Der nimmt maximal den Geruch der Mutter wahr, die Milch wahr. Den kann ich auch nach einer Woche oder zwei Wochen so an eine andere Mutterhündin legen. Das ist dem egal. Hauptsache Milch. Ne? So, und bei meiner Prägung ist es so, das sind Nestflüchter. Das sind die Enten, das sind Gänse, das sind Gnus, auch Pferde. Die müssen direkt nach der Geburt flüchten. Und die prägen sich an ihre Mutter durch ein Geräusch, durch das Wiehern oder durch das Quaken der Ente. Und da findet eine maximale Prägung statt. Und die docken dann an, weil das müssen die. Wenn die nämlich ihre Hundemutter, ihre Mütter verlieren, dann kommen die in Lebensgefahr. Diese Prägung verblasst nach einer gewissen Zeit, weil ein Fohlen wird ja auch irgendwann mal erwachsen. Aber beim Hund gibt es diese klassische Prägung nicht. Ne? Es gibt nur die Sozialisation.
Gut, auf der anderen Seite gibt es auch viele Beispiele, wenn ich einen erwachsenen Hund aus dem Tierschutz hole, nach einer gewissen Zeit hat man sich ja auch aneinander gewöhnt.
Eben.
Also es ist ja auch, eben. Der läuft mir ja auch eben. Hinterher, wenn ich mich kümmere. Eben.
Dann hätte kein Tierheimhund eine Chance.
Genau. Ne? Genau. Wenn es nur im Welpenalter passieren würde.
Ja, jetzt wo Sie es sagen. Ne? Also kein Tierheimhund hätte eine Chance, wenn er nur auf eine Sache geprägt wird. Man kann einen Hund auch nicht auf einen Fernseher prägen. Das ist Blödsinn, aus meiner Sicht.
Haben Sie recht. Jetzt haben Sie schon ein klein wenig erzählt, dass Sie unglaublich viel beobachtet haben. Menschen mit ihren Hunden, Welpen bei der Aufzucht, die Hündin bei der Aufzucht und so weiter. Was genau haben Sie denn noch alles beobachtet, was Sie mit uns teilen können, was anders ist, als vielleicht viele annehmen? Und wie bringt man das mit den Wünschen vom Mensch in Zusammenhang mit dem süßen kleinen Welpen, den ich haben möchte? Wie verhalte ich mich denn richtig? Weil ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich so ein kleines Fellknäuel und man möchte es ja die ganze Zeit irgendwie streicheln und spielen, aber es ist ja eigentlich nicht so wirklich gewollt, ne? Von der Natur.
Von der Natur nicht. Nein, also die Beobachtung der Hundemutter, also ich habe ja jetzt schon so viele Hundewürfe, Großwelpenwürfe großgezogen und habe Hundemütter beobachten können. Also wenn eine Hündin Welpen bekommt und die Fruchtblase aufgemacht hat, abgenabelt hat und die krabbeln können und schreien, dann hat die erstmal für sich ihren Job erfüllt. Also in dem Moment, nicht komplett, aber jetzt so. Dann kommt das nächste Welpe, das nächste. Und die Welpen krabbeln instinktiv zur Milchbar. Das ist wie ein Code. So. Und die sind, sobald die geboren werden, haben die so eine Energie und so einen eigenen starken Willen zu überleben. Das ist unfassbar. Es geht ums nackte Überleben. Wenn da ein Welpe weg ist von der Milchbar, der das nicht schafft. Und die anderen liegen alle bei der Mutter. Die steht nicht auf und holt ihn. Der wird am nächsten Tag, wenn man da nicht drauf achtet, tot sein, weil das es nicht schafft. Also es ist die Natur, also wir haben so ein Wunschdenken, aber die Natur ist wirklich ziemlich brutal. Dem muss man auch ins Auge sehen. Und die Hündin hat einen sehr pragmatischen Umgang mit Welpen. Natürlich versorgt die, aber es ist so pragmatisch. Wenn die aufsteht und die Welpen sind gerade am Titt, sag jetzt mal das so, ne? Dann fallen die blub, 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 wie die Orgelpfeifen runter und dann geht die. Die sagen, oh mein Gott, meine Babys. Ne? Und dann krähen die, sortieren sich wieder aufeinander und das ist das Leben eines Welpen, der noch nicht sehen kann und noch nicht hören kann. Ne? Das sind wirklich Instinkte. Ne? Und das hat nichts mit der Traumwelt, hört sich jetzt blöd an, aber mit dem zu tun, wie wir unsere Babys großziehen. Wir versorgen auch und sind für die da. Aber wir haben noch da eine ganz andere Gefühle, die dabei sind. Also wenn wir unsere Babys so pragmatisch großziehen würden, wie eine Hundemutter ihre Welpen, das würde nicht gehen. Ne? Weil wir sind Menschen und da grenzen wir uns auch in der Form von dem Hund ab.
Und der Hund kriegt dann wahrscheinlich erstmal einen kompletten Schock, wenn er dann in die Menschenfamilie kommt und dann gibt es 1000% Aufmerksamkeit, ja, und spielen und mitnehmen und streicheln und der, ja, nimmt ihn nochmal in die Hand. Und ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein, ich würde fast sagen, kleiner Kulturschock, oder?
Das ist, so ein, ja, 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 genau das sagen sie. Das sage ich auch immer zu meinen Kunden. Das ist ein Kulturschock, weil die Genetik, mit denen die Welpen und von der Verhaltensbiologie her, mit denen die Welpen zu den Menschen gehen, ist überhaupt nicht eins mit dem, wie wir denken und wie wir also auch über Welpen denken.
Lassen Sie uns noch ein klein wenig noch über die Zucht sprechen. Denn wenn ich zu einem normalen Züchter gehe, mir vielleicht einen Welpen ausgesucht habe, warte die 8 Wochen ab, dann kriege ich ihn in die Hand gedrückt, fahre nach Hause, dann bin ich mit dem kleinen Wollknäuel zu Hause. Und oftmals ist es so, dass ich dann allein gelassen werde, dass der Züchter sich auch nicht weiter kümmert, dass man vielleicht mal eine Frage stellen kann, aber der geht ja dann so seinen nächsten Weg. Wie läuft denn ein Hundekauf bei Ihnen ab?
Ja, also das hat sich jetzt so entwickelt, dass die Menschen, die von mir einen Hund möchten, schon im Vorfeld anrufen. Dann sind unter Umständen die Hunde auch noch gar nicht geboren. Also in der Pandemie, können Sie sich vorstellen, da war die Nachfrage Wahnsinn. Also das war wirklich der blanke Wahnsinn. Und das hat sich jetzt mittlerweile auch wieder reduziert. Aber trotzdem ist es so, dass die Menschen zur Beratung kommen, dass ich denen erstmal auch meine Hunde vorstelle, dass sie sich meine Hündin angucken können und dass ich denen noch zeige, wie die Welpen bei mir groß werden. Und dann unterhalten wir uns auch über meine Einstellung und auch natürlich über die Wünsche, die die haben. Und wenn dann die dann sagen, ja, ich möchte gerne einen Hund von Ihnen, ich kann mir eine Zusammenarbeit vorstellen, dann bekommen die also auf die Warteliste und dann sag ich, wenn ein Welpe geboren ist, so, ja, jetzt. Ne? Und dann betreue ich die eigentlich mit dem über WhatsApp schon, bekommen die wöchentliche Videos über die Entwicklung der Welpen. Und es findet eigentlich von Anfang an eine intensive Betreuung statt und auch eine Beratung irgendwo, damit, na klar, ich möchte meine Kunden dann in mein Konzept, in meine Gedankenwelt holen, weil die große, weite Welt der Hundetrainer und das Internet ist voller anderer Ideen und voller guter Ratschläge. Und ja, da muss man schon gut gucken. Und die Betreuung ist schon sehr, sehr intensiv, ja.
Das heißt auch nach dem Kauf, wenn ich, ja, mit dem Welpen zu Hause bin und Fragen habe, ja, und nicht mehr weiterkomme, stehen Sie trotzdem,
ja, mit einem richtigen Konzept über WhatsApp, über Zoom, okay, über verschiedene Webinare zur Entwicklung. Also vor Abgabe gibt es ein Welpenwebinar, eine Übergabe. Da geht es nur um die Welpenzeit. Ja. Da werden Aussichten auf die Junghundeerziehung gestellt und vielleicht auch mal eine kleine Aussicht auf die Pubertät. Aber in der Welpenzeit die Welpenzeit ist eigentlich, das Welpenwebinar bezieht sich ausschließlich auf die Inhalte der Welpenzeit. So, und wie man sich da verhält, damit man eine gute Basis schafft. Denn letztendlich geht es um Vertrauen und nicht um Kommandos und auch nicht um Leckerlis.
Frau Theha, Sie sagen, dass das theoretische Wissen rund um Hundeerziehung, Hundehalten ganz elementar ist, wenn ich auch meinen Hund erfolgreich erziehen möchte. Können Sie uns einmal ganz kurz erzählen, wenn ich selber nicht ganz so fit bin, wie läuft denn so eine Jahresbetreuung ab, wenn ich über Sie einen kleinen Welpen hole und mit Ihnen zusammen den Weg gehen möchte?
Ja, also das theoretische Grundwissen über Hunde ist auch durch die Beobachtung und durch die Arbeit, also die Wichtigkeit darum ist immer bedeutender geworden, weil den theoretischen Informationsbedarf kann ich auf dem Hundeplatz gar nicht stillen. Da sind die Leute, die stehen da mit ihrem Hund und die gucken, was macht mein Hund? Und ich kann die dann gar nicht abholen. Und das ist über ein Webinar viel effektiver. Da sitzen die dann in Ruhe vor ihrem Computer, hören zu und sind viel aufnahmefähiger. Und mein Konzept ist, weil es eben auch, ich finde, einen gewissen Betreuungsbedarf benötigt, weil ich halt doch einige, also auch andere Wege gehe, macht das Sinn, dass ich meine Kunden also da auch mindestens ein Jahr begleite, bis sie durch diese Prozesse der Entwicklung durch sind. Und das Konzept besteht eben aus dieser Jahresbetreuung bis nach der Pubertät. Inhaltlich sind da Webinare drin, auch zum Jagdverhalten. Ich habe auch ein Webinar für Kinder, weil ich natürlich auch viele Kinder in den Familien habe. Ich hatte jetzt Sonntag noch wieder eins. Das war total schön, das ging fast über 2 Stunden und die Kids, die haben so gut mitgemacht und die haben das auch so gut verstanden, dass es einfach nicht sinnvoll ist, mit einem Hund, der ja in der Natur ist, ein Jagdraubtier, das muss man mal ganz ehrlich sehen, dass es nicht schlau ist, da einfach auch gewisse Dinge mitzumachen, nur weil wir die gerade besonders witzig und schön finden. Und dafür ist eben die Jahresbetreuung wichtig, die sich dann eben auch über ganz spezielle Inhalte durch ein Jahr zieht.
Jetzt haben Sie die einzelnen Entwicklungsphasen schon angesprochen. Wie schaut das genau aus in Ihrem Betreuungskonzept? Also wie findet das Berücksichtigung?
Ja, also angefangen, wie schon gesagt, mit der Welpenerziehung, also mit dem Welpenwebinar, wo ich erkläre Tag 1, bis zur Übergabe und wie dann mein Kunde verfährt, dass sie also mit dem Wissen, was sie von mir bekommen, mit was für einem Gepäck der Welpe auszieht, ne? Mit was für einem genetischen Gepäck dieser Hund in die Menschenfamilie geht. Das zu verstehen, finde ich ganz wichtig, weil nur dann kann man einen Welpen erfolgreich in eine Menschenfamilie integrieren. Weil nicht der Welpe kann uns mit unseren Bedürfnissen verstehen. Wir müssen den Welpen mit seinen Bedürfnissen verstehen. Sonst kann das nicht funktionieren. Das hat sich jetzt oft genug so gezeigt, dass der Schuss nach hinten losgeht. So, und die Junghundeerziehung, die startet in der Regel ab 4. bis 5. Monat. Auch da gibt es ein Webinar zu, was so in dem Zeitfenster stattfindet, wo ich dann meine Kunden auf die Inhalte der Junghundezeit vorbereite. Das ist ähnlich wie bei einem Kind, ne? Ein Säugling, ein Kind und dann geht es weiter zum Teenager und zum pubertierenden Hund. Wenn Sie einen Teenager nicht erzogen haben, dann brauchen Sie da nicht mehr mit anfangen, wenn der Teenager ist es. Dann ist der Zug abgefahren, das ist dann nachher nur noch Schadensbegrenzung. Und ähnlich ist das beim Hund. Und das hat nichts mit dem Wunschdenken zu tun. Und das in der Gänze den Menschen zu erklären, finde ich enorm wichtig. Und da muss man die gerade in der heutigen Zeit an die Hand nehmen, damit die durch diesen Wust der Informationen, die im Internet da sind, auch klar bleiben und sich auch immer wieder dann mit mir oder mit meinem Konzept, wenn die sich denn mit meinem Konzept identifizieren können, rückmelden können und in der WhatsApp-Gruppe gemeinsam auch austauschen können, Fragen stellen können, die ich dann beantworte und die dann vielleicht 10 andere, die auch gerade haben, mithören. Das ist total super. Und das ist dann wirklich, das klappt richtig gut. Und das habe ich in der Pandemie noch ausweiten können. Das ist richtig gut.
Also Frau Theja, ich muss sagen, es hört sich sehr, sehr spannend an. Und ich glaube, für alle, die einen Hund möchten oder vielleicht einen Hund haben, ich hätte sofort Lust, da richtig einzutauchen, noch mehr drüber zu erfahren, weil man natürlich, so ein Hund lebt bestenfalls die 16, 18 Jahre, wenn man Glück hat. Und es ist auch einfach schön, wenn beide happy zusammen durchs Leben gehen und sich gegenseitig verstehen. Aus diesem Grund ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und dass wir das Interview führen durften. Und vielleicht konnten wir die ein oder andere Zuschauerin inspirieren. Dankeschön.
Gerne, ich danke auch.